Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Auch heute gibt es wieder eine Replay und zwar von Folge 27 mit der lieben Sine, auch bekannt als Mama in Sansibar. Und ja, Sine erzählt von ihren drei Geburten auf Sansibar. Und ich finde die Folge auch heute, 5 Jahre später, immer noch super spannend, weil sie einfach zeigt, dass, wenn auch die Kultur ganz anders ist, am anderen Ende der Welt viele Dinge rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett natürlich gleich sind. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Doch bevor wir mit Sines Geburtsgeschichten einsteigen, möchte ich noch kurz etwas loswerden für alle, die jetzt gerade in Realtime zuhören, also Ende Juni 2026 und schwanger sind und spontan noch auf einen Yoga-Retreat für Schwangere fahren wollen. Wenn ihr euch erinnert, in Folge 224 hat Annalena von ihren Geburten erzählt und Annalena bietet zusammen mit ihrer Kollegin Deborah Retreats für Schwangere an. Und vom 16. bis 19. Juli 2026 haben sie den nächsten Retreat, das ist der Bloom Retreat. Und zwar findet der statt in der Lichtquellalm in Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut. Und es gibt noch ein paar Plätze und diese Plätze geben sie für 50% reduziert. Also, wenn du spontan bist und dabei sein möchtest, dann kannst du jetzt 50% sparen auf diesen Retreat beim Buchen. Einfach Code TEA angeben und die Links tue ich natürlich in die Shownotes. Und jetzt geht's los mit Sines Geburtsgeschichten.
Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Hallo und herzlich willkommen, Sine. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen.
Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Ja, fang doch gleich an, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du, wo wohnst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Also ich heiße Sine. Ich bin ursprünglich aus Norddeutschland, St. Peter-Ording. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Ich lebe aber seit 2010 auf Sansibar in Tansania, Ostafrika. Und dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt, den ich 2012 geheiratet habe. Und wir haben zusammen mittlerweile 3 Kinder. Latika ist 2014 hier auf Sansibar zur Welt gekommen. Meine zweite Suleika ist auch 2016 hier auf Sansibar zur Welt gekommen. Und letztes Jahr, 2020, haben wir dann noch Lamin dazu bekommen, der auch hier auf Sansibar geboren worden ist.
Ja, ich freue mich sehr auf die Geschichten heute, afrikanische Geburtsgeschichten. Dann fangen wir doch gleich an mit der ersten Schwangerschaft und Geburt. War die Schwangerschaft geplant oder war es eine Überraschung?
Nein, die war schon geplant. Also es war schon klar, dass wir Kinder haben wollen würden nach der Hochzeit 2012. Wir haben noch ein bisschen gewartet, weil ich gerade einen neuen Job angefangen hatte. Aber dann war die Geburt schon geplant und ich glaube, von dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu versuchen, bis ich wirklich schwanger war, das waren so circa, ich weiß nicht, nee, das waren 3-4 Monate ungefähr.
Okay, ziemlich Standardzeit zum Schwangerwerden. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen oder hast du es durch den Test erfahren?
Ich habe es wirklich erst erfahren, habe ich durch den Test. Das Witzige war, dass ich bei allen 3 Schwangerschaften den Monat, bevor ich wirklich schwanger wurde, gedacht habe. Ich war überzeugt, dass ich jetzt schwanger war. Und dann war ich aber noch nicht schwanger gewesen. Und dann den Monat drauf, das war bei allen 3 tatsächlich das Gleiche, bei allen 3. Denn im nächsten Monat, wo es dann Anzeichen gab, ich das erstmal gesagt habe, oh, wahrscheinlich ist wieder falscher Alarm. Und dann bestätigte es sich aber. Bei der ersten kam auch noch dazu, wenn ich jetzt mal kurz auszuschweifen darf, hier in Afrika, und ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist, aber hier sind viele, die sehen dir es an. Sobald du schwanger bist, können die dir das irgendwie ansehen? Mein Mann ist da auch sehr gut, der sagt mir immer, oh, die und die ist schwanger. Ich sage, hä, woher weißt du das? Er kann es einfach sehen. Und bei der ersten Schwangerschaft war es tatsächlich so, dass ich bei meiner alten Projektleiterin war. Die ist keine Sansibari, keine Afrikanerin, aber sie ist auch sehr gut damit. Und ich weiß noch genau, ich saß bei ihr auf dem Kaffee zu Besuch. Sie guckte mich an und sagte, Sine, bist du schwanger? Und ich meinte nur so, ich bin 3 Tage überfällig. Wenn das jetzt stimmt, dann bin ich wirklich beeindruckt. Und ich habe an dem Abend den Test gemacht und ich war schwanger.
Wow, spannend.
Ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Also wie gesagt, mein Mann kann es Leuten ansehen, meine ehemalige Projektleiterin, die auch. Ich selber habe es nicht gelernt, aber ich weiß noch bei der ersten Schwangerschaft, viele, bevor wir das über publik gemacht haben, ich glaube, ich war erst 2 Monate oder so, viele kamen dann schon zu meinem Mann und sagten, oh, herzlichen Glückwunsch, ich sehe, dass ihr bald ein Kind bekommt. Und das ist wirklich teilweise schön, sehe ich, wow.
Wow.
Ich habe das einfach so sehen.
Ja, ich habe Gänsehaut gerade, denke ich, war faszinierend. Wie ging es denn dann weiter? Wie läuft es in Afrika ab, wenn man schwanger ist?
Also es gibt mittlerweile eine sehr gute Vorsorge, also Grundvorsorge. Es gibt ganz viele einheimische Kliniken und da gehen auch die meisten Frauen hin. Also hier zum Beispiel, ich lebe in Jambiani, das ist ein kleiner Ort an der Südostküste. Es gibt hier eine Klinik, dort wird regelmäßig auch, also dort können die einheimischen Mamas hin zur Vorsorge. Es gibt gerade mal 10, 15 Minuten Fahrt von uns ein Krankenhaus, dort gehen auch viele einheimische Frauen hin. Das geht eigentlich, also die ist auch frei, die ist umsonst, das sehr gut ist. Ich bin wiederum, also die Expats wie ich, wir fahren dann in die Stadt, das ist ungefähr 1 Stunde entfernt. Und wir machen dort dann Vorsorge entweder in den Krankenhäusern, in den privaten oder besseren Krankenhäusern oder bei Ärzten, entweder die bessere einheimische Privatärzte oder es gibt auch ausländische Ärzte. Und bei der ersten Schwangerschaft bin ich regelmäßig in die Stadt gefahren. Da war ich 2-3 Mal. Es gibt eine russische Gynäkologin, die hier Vorsorge macht oder untersucht. Es war immer sehr anstrengend, weil sie macht das nur von 6 bis 9 Uhr morgens. Und wenn man 1 Stunde Autofahrt mit einplanen muss, dann hieß es immer um 4, 4:30 Uhr losfahren, um dann rechtzeitig zu der Sprechstunde zu sein. Das ist dann aber auch natürlich günstig. Also das hat mich dann immer nur, ich glaube, jedes Mal 6, 7 Euro gekostet. Und die machen dann die Bluttest, die Urintest und die Basisvorsorge. Später war ich dann bei anderen, da war es dann auch ein bisschen teurer. Das war dann schon 20, 25 Euro, die ich für jede Untersuchung bezahlt habe. Das war dann aber bei den späteren Schwangerschaften. Bei der ersten war ich halt, wie gesagt, viel bei der russischen Gynäkologin. Das war auch ein bisschen so der Backup, weil sie in einem Krankenhaus dann einschreitet, falls man Hilfe bei der Geburt braucht. Es war dann aber zum Schluss, habe ich kurz vor der Geburt habe ich alles, der ganze Geburtsplan wurde nochmal über den Haufen geworfen. Das hatte mit der Hebamme zu tun, die ich dann kennenlernte.
Okay, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Wie hast du dich denn gefühlt, gerade im ersten Trimester? Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen?
Nee, das ging, also was ich im ersten, also bei der ersten wurde, ich weiß noch, dass ich dieses Brustziehen ganz doll hatte. Ich hatte Gott sei Dank in keiner Schwangerschaft mit Übelkeit zu tun. Das war tatsächlich alle 3 Schwangerschaften und das auch bei der ersten war nur einmal übergeben. Und jedes, alle 3 Mal war es nachdem ich Reis und Bohnen gegessen habe. Also das bin ich jetzt auch für mein Leben weg, möchte ich nicht mehr Reis und Bohnen essen. Aber ich hatte tierisches Glück, weil ich immer nur einmal wirklich schlecht wurde. Also ich hatte ein bisschen mehr so das Brustziehen, das war sehr extrem bei der ersten Schwangerschaft. Und ansonsten, also ich muss sagen, ich hatte sehr viel Glück mit meinen Schwangerschaften, also allen 3 Trimestern durch. Ich hatte da nie besondere Beschwerden. Also keine großartigen Beschwerden. Ich weiß nur, dass die 3. Schwangerschaft, die wurde im 3. Trimester sehr schnell, wurde es mir zu viel. Aber die 1. Schwangerschaft war eigentlich ein bisschen wie aus dem Bilderbuch. Also ich darf da gar nicht zu viel erzählen, weil ich dann andere neidisch mache, einfach ich so eine Geburt, so eine Schwangerschaft mitgemacht habe.
Wunderbar, so soll es ja eigentlich auch sein. Wie hast du dich denn dann zusammen mit deinem Partner auf das Thema Geburt vorbereitet? Wusstest du schon viel über Geburt und Schwangerschaft? Und wir haben das im Vorgespräch in den E-Mails, hattest du es auch schon angedeutet, es ist ja in Sansibar auch die Rolle des Mannes ist anders bei der Geburt, als wir es vielleicht hier im Westen kennen. Ja, wie habt ihr euch da vorbereitet und was waren auch eure Erwartungen als Paar?
Ja, das war tatsächlich sehr interessant, weil das Ding war, dass bis 2 Wochen vor der Geburt ging ich davon aus, dass ich in einem Krankenhaus gebären muss oder dass ich in ein Krankenhaus hier muss, um das Kind zur Welt zu bringen. Und das große Problem, was ich hatte, ist, dass hier durch die Kultur, also die sehr durch die islamische Religion natürlich beeinflusst ist, es hier einfach nicht gang und gäbe, überhaupt nicht gang und gäbe ist, dass die Männer bei der Geburt dabei sind. Also die sind nicht im Kreißsaal. Wenn vielleicht die Männer mal dabei sind, dann sind sie beim Krankenhaus, aber warten draußen. Und das war halt etwas, was mich schon sehr beschäftigt hatte, weil ich praktisch 8 Monate lang mir Gedanken machen musste, wer kommt mit mir zur Geburt rein, wer unterstützt mich. Und weil ich halt immer durch die Kultur wusste, dass das für Männer schwierig ist, dabei zu sein und dass die Krankenhäuser nicht mal die Männer in die Kreißsäle mit reinlassen.
Wollte dein Mann, wie ist dein Mann dazu gestanden? Wollte der auch gerne eigentlich dabei sein?
Ja, das war nun sehr witzig, weil ich davon ausgegangen bin, dass er es gar nicht wollte, tatsächlich bis ungefähr 1 Monat vor der Geburt. Weil dann kam das Thema, das war ganz witzig, ich wusste von einer deutschen Hebamme, die hier lebte, und ich hatte meine Schwester, die in Deutschland immer sagte, Sine, nimm die Hebamme mit, nimm die Hebamme, weil ich mir halt Gedanken machte, wen ich mit reinnehmen sollte zur Geburt, und dann meine Schwester immer sagte, nimm die Hebamme mit, und ich hatte sie dann auch zum Schluss ein paar Mal getroffen, und sie war dann diejenige, die sagte so, naja, also ich kann mit rein, aber ich habe dann nichts zu sagen. Ich bin dann wirklich nur deine Begleitperson, weil die anderen Hebammen dann von dem Krankenhaus in charge sind. Also die sind dann, die sagen dann an, was Sache ist. Und dann meinte sie irgendwann beiläufig, naja, aber du kannst, wenn du möchtest, kannst du auch in unsere Klinik kommen, da wo ich arbeite, weil da bin ich der Boss und da kann dein Mann auch mit rein. Und das war wirklich so 2-3 Wochen vor der Geburt. Und ich erwähnte das dann meinem Mann gegenüber und er war... auf der einen Seite wollte er erstmal die Klinik sehen, aber dann stellte ich erst fest, er wollte gerne dabei sein. Und dann hat er natürlich alles geändert, weil dann haben wir uns die Klinik angeguckt. Das war eine sehr einfache Klinik. Also das ist mehr ein Geburtshaus, aber gar keine Medizin, also keine Geräte in dem Sinne. Also
eine hebammengeleitete Klinik. Eine hebammengeleitete Klinik ohne Ärzte sozusagen.
Ja, genau. Das ist wirklich nur, du hast, mittlerweile haben sie einen Ultrasound, aber da ist sonst nicht, du hast wirklich nur ein Bett und du hast da kein jetzt haben sie mittlerweile Ultrasound, aber vorher hatten sie das da noch nicht. Das war halt wirklich wie eine einfache Klinik. Und wir hatten uns das dann halt angeguckt und dadurch, dass ich mit Johanna, so hieß die Hebamme, auch ein gutes Verhältnis hatte, haben wir dann halt 2 Wochen vor der Geburt tatsächlich entschieden, dass wir bei ihr in der Klinik das Kind zur Welt bringen, weil dann mein Mann dabei sein kann. Und so ist es dann am Ende auch passiert. Also wir sind dann, als es losging, sind wir zusammen da in die Klinik und mein Mann war von Anfang bis Ende da.
Schön. Magst du kurz erzählen, wie die Geburt losging? Wann wusstest du, aha, jetzt wird es ernst?
Also das Witzige war, dass es tatsächlich eine lange, lange Ankündigung war. Und zwar, ich war noch am Arbeiten. Also hier ist es gang und gäbe, dass man tatsächlich auch so lange wie möglich arbeitet. Und ich hatte mir 2-3 Tage freigenommen von der Arbeit, weil ich merkte, dass es mir ein bisschen zu viel wurde. Und dann Samstagmorgen ging ich auf Toilette, weil ich das Gefühl hatte, ich musste Pipi machen. Und dann plötzlich hörte das nicht auf. Und das war dann schon so, jetzt ist irgendwas passiert. Also es war dann das Fruchtwasser, was ablief. Aber sonst nichts. Es war halt wirklich nur, das Fruchtwasser ging ab, aber ansonsten nichts. Ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Wehen, keine Anzeichen, nicht sonst irgendwas. Das war das Einzige. Und mein Mann telefonierte dann mit seiner Mutter, die selber ja 8 Kinder zur Welt gebracht hat und über 20 Enkelkinder hatte. Die sagte, macht euch keine Sorgen, wartet erstmal ab. Und die Hebamme sagte auch so, ja okay, wartet noch erstmal ab. Wir waren ja noch in Jambiani und noch nicht in der Stadt. Also wir waren dann so halt, wir wussten, okay, jetzt sind wir auf Abruf bereit. Aber das war Samstagmorgen, nichts passierte den ganzen Samstag, nichts passierte ganzen Samstag auf Sonntagnacht. Und es war dann erst am Sonntagabend, dass wir dann halt entschieden, naja, okay, wir müssen jetzt aber trotzdem, jetzt gehen wir in die Stadt, um ein bisschen näher zu sein, falls es losgeht. Und dann auf dem Weg in die Stadt fing ganz leicht fingen so die Wehen an, aber das war noch nichts. Also da war ich mir selber klar, obwohl es das erste Mal für mich war, war es mir klar, okay, das ist jetzt noch nichts Besonderes. Und das ging auch tatsächlich, Montagmorgen wachte ich auf und immer noch nichts. Und die Hebamme die ganze Zeit, na, müssen wir mal gucken. Und dann, ich war die ganze Zeit, wartete ich halt einfach, dass etwas losging, aber es passierte nichts. Und es war dann erst Montag, Nachmittag, Abend, dass die Hebamme sagte, so, naja, vielleicht sollten wir jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen das fördern. Also wir sind dann zu ihr gefahren und sie hat, frag mich jetzt nicht, was genau das war, aber sie hatte mir sowas wie eine Pille oder so in die Gebärmutter oder zur Gebärmutter geschoben, um die Wehen anzufördern. Also so ein Wehenfördermittel war das. Mhm. Und wir sind dann erst nach Hause, also das war sowas um 6:30 abends. Und dann sind wir erstmal noch wieder zu meiner Schwiegermutter gefahren und dann dauerte es aber gerade mal eine Stunde und 2 Stunden später waren wir wieder auf dem Rückweg, weil dann fing es wirklich los. Und dann hatte ich die Wehen halt, also dann gingen die Wehen auch los und es gingen immer kürzere Abstände. Wir waren um 9 Uhr abends circa bei ihr in der Klinik und dann war also eine Geburt, die Wehen waren natürlich so taten höllisch weh, wie bei jeder Geburt. Aber es war auch gut, also es ging alles ganz natürlich und ohne Probleme ab. Und um 1:15 morgens wurde dann Latika geboren. Und das Schöne war halt, wie gesagt, also die Geburt, natürlich war, ich hatte alles möglich, ich habe mich übergeben, mir tat alles weh, natürlich mit den Wehenzügen. Das war natürlich schon eine intensive Schmerzerfahrung, aber ich hatte meinen Mann die ganze Zeit dabei. Es tat mir total gut, dass mein Mann die ganze Zeit dabei war, weil er war zwar auch, er konnte nichts machen, aber nur seine Präsenz hatte mir total gut getan. Ich habe dann auch festgestellt, wie gut es ist, wenn man eine Hebamme hat, die dieselbe Sprache wie jemand redet, also dieselbe Muttersprache. Das hat natürlich auch geholfen.
Das wollte ich gerade fragen, ob das wahrscheinlich auch so ein Gefühl ist, einfach, dass man ein bisschen besser loslassen kann und sich entspannen kann.
Nee, es war tatsächlich, hat es sehr geholfen, also dass ich dann einfach da, da musste ich nicht viel übersetzen oder nicht viel nachdenken. Das hat tatsächlich, das war tatsächlich ganz gut. Und wie gesagt, das mit Latika, es war im Endeffekt eine sehr schöne, natürliche Geburt. Die hat 4-5 Stunden intensiv gedauert. Aber dann kam sie raus und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo es zum Schluss, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht weiter, die letzten 10-15 Minuten, wo man wirklich denkt, oh, es geht jetzt einfach nicht mehr, es tut nur noch weh. Und dann weiß die Hebamme, okay, jetzt ist das Ende da. Und dann weiß ich noch genau dieser Moment, als Latika rauskam und dieses Gefühl der Erleichterung nach diesen 3-4 intensiven Stunden. Und dann weiß ich nur noch, wie sie rausflutschte. Also naja, Flutsche ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und dann war ich plötzlich einfach nur die Erleichterung, die man fühlte. Und dann halt dieses kleine Wunder in den Armen zu halten, wenn man zum ersten Mal da ein kleines Bündel Mensch hat und feststellt, mein Gott, den habe ich gemacht, diesen Menschen.
Ja,
das
schön.
War schon sehr überwältigend.
Wie sieht's denn in Sansibar aus mit Stillen? Gehört es auch so zur Kultur dazu, dass die Kinder alle gestillt werden? Ist das was?
Sowas von. Also hier ist es eher krass, wenn du nicht stillst. Also hier ist es gang und gäbe und das hat wieder mit der Kultur oder der Religion zu tun. Also weil sogar im Koran steht, dass ein Kind 2 Jahre lang gestillt werden soll. Und danach gehen die auch hier. Also alle, die Kinder werden hier grundsätzlich 2 Jahre lang gestillt.
Ach spannend, wusste ich gar nicht, dass das auch im Koran steht. Dann stimmen der Koran und die Weltgesundheitsorganisation da mit ihrer Meinung überein.
Ich glaube, dass es schon sehr viele Überlappungen überall gibt, also auch in den verschiedenen Religionen, in verschiedenen Traditionen, in verschiedenen Kulturen. Ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum so verschiedene Punkte in jeder Kultur oder in mehreren Kulturen und Religionen immer wieder auftauchen, weil manche Sachen einfach sich bestätigen und durchsetzen. Und von daher ist es, also wie gesagt, die Sansibaris auf jeden Fall, und ich glaube, dass das bei der islamischen Welt allgemein, in den islamischen Kulturen allgemein vertreten ist, dass bis also mindestens 2 Jahre gestillt wird. Dann aber auch bei 2 Jahren wird dann auch ziemlich schnell abrupt gesagt, okay, jetzt und nicht weiter. Also es gibt dann wiederum nicht die Langzeitstillenden, die mit 3-4 Jahren auch tatsächlich noch stillen würden, sondern dann wird mit 2 Jahren gesagt, okay, jetzt hörst du bitte auf.
Okay.
Und da wird auch nachgeholfen, wenn die das nicht von alleine machen, die Kinder.
Und du hast dann auch die Latika lange gestillt?
Lange, also ich habe mich nicht unter Druck gesetzt, jetzt hier irgendwie 2 Jahre stillen zu wollen. Ich hatte eigentlich auch keine Erwartungen im Sinne von, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache 6 Monate und dann ist Schluss oder ich mache ein Jahr und dann ist Schluss, sondern da habe ich von Anfang an immer gesagt, okay, das schauen wir mal, wie es wird. Und bei Latika war es am Ende 18 Monate. 18 Monate. Bis zu einem Jahr habe ich sie vollgestillt und dann das letzte halbe Jahr, weiß ich noch, da war nur noch nachts. Da gab es nur noch, wenn wir im Bett waren, abends zum Einschlafen in der Nacht und dann morgens nochmal, aber nicht mehr tagsüber.
Ja, wo wir gerade beim Thema Schlafen sind, finde ich auch spannend. Wie machen das die Sansibaris? Kind mit im Bett oder Kind im Beistellbett? Auch wahrscheinlich.
Also, ja, aber was auch jetzt wiederum, also da ist nicht, da wird sich gar nicht so viel drüber Gedanken gemacht, weil A, das Kind, also wie gesagt, das hat mit dem Stillen auch zu tun. Für 2 Jahre ist das Kind halt bei der Mama in der Nähe. Und das ist auch, und Familienbett ist hier auch gang und gäbe. Das hat jetzt aber nicht viel, also schon ein bisschen mit Überzeugung zu tun, aber auch einfach mit der Notwendigkeit. Also die Afrikaner, die leben nicht so wie wir, dass jeder ein eigenes Schlafzimmer hat oder jeder ein eigenes Kinderzimmer oder die Eltern haben ein Schlafzimmer und die Kinder haben ein Kinderzimmer und die schlafen dann alleine. Also das ist unvorstellbar eigentlich für die, dass Kinder komplett alleine schlafen. Und das andere, du lebst hier in Afrika eigentlich fast immer mit Großfamilien zusammen, deswegen gibt's da immer Leute, also ein Kind schläft eigentlich nie alleine. Keiner schläft eigentlich wirklich alleine, das ist schon sehr selten. Und also bei denen, ich habe das auch mitgekriegt von dem, was mein Mann mir erzählt hat, bei seiner Mutter, bei seinen Eltern, also er ist ja 1 von 8 Kindern. Und da war es gang und gäbe, das kleinste Kind schlief immer bei den Eltern noch im Bett. Und wenn dann 2 Jahre alt war, dann wurde es zu den größeren Geschwistern mit ins Bett gefahren. Weil dann sozusagen auch mal so in der Kultur oder von der Tradition her war dann die Mutter bereit für das nächste Kind. Und dementsprechend wurde dann halt das Zweijährige, wurde 2 Jahre lang versorgt. Und dann wird es zu den älteren Geschwistern oder der erweiterten Familie gegeben für mehr, also für die, ja, drum kümmern und so. Und dann ist praktisch die Mutter bereit für das nächste.
Spannend, okay. Ist auch schöne Überleitung zu deinem nächsten Kind. Kind Nummer 2. Ja. Wieder geplant oder Überraschung?
Nee, das war auch von Anfang an geplant. Also wir wussten immer, dass wir mindestens 2 Kinder haben, weil das dritte war immer ein Fragezeichen gewesen. Obwohl mehr bei mir ein Fragezeichen gewesen als beim Mann, bei meinem Mann. Das zweite Kind, das war schon geplant und das war dann auch, also ich hatte ja den Latika abgestillt. Und ich glaube, kurz danach war dann auch schon, fingen wir wieder, also ging es dann auch mit Planung für Sulaika los, also mit der Nummer 2. Und ja, ich glaube, das kommt auch hin. Latika und Sulaika, die sind 2 Jahre und 2 Monate auseinander. Also ich habe Latika ja 1,5 Jahre gestillt und dann ging es eigentlich auch gleich, dass ich dann schwanger wurde. Und dann kam Sulaika, wie gesagt, zur Welt.
Okay, du hattest schon gesagt, die Schwangerschaften waren alle recht smooth. Bei dir, ja. Hast du irgendwas anders gemacht in der zweiten Schwangerschaft mit der Erfahrung von der ersten oder einfach der Plan war dann wahrscheinlich wieder zu der gleichen Hebamme zu gehen ins Geburtshaus?
Genau. Also das war natürlich dadurch, dass ich so eine positive Erfahrung mit der ersten Geburt hatte, war ich dann natürlich, ich dachte, nee, ich will es genauso, möchte ich bitte, dass das nochmal passiert. Ich möchte genau dasselbe und das war auch der Plan und ich war gleich als ich rausfand, dass ich schwanger war, ich war gleich bei Johanna. Sie hatte auch, glaube ich, die erste Untersuchung dann gemacht. Und das war auch so irgendwie von vornherein klar, nee, das soll jetzt bitte genauso laufen wie bei der ersten Geburt, weil das so schön war.
Okay.
Und wir haben auch genauso angefangen. Bloß, es ging dann nicht genauso weiter.
Okay, dann erzähl mal, wie fing die zweite Geburt an oder wie kündigte sich diese Geburt an?
Also die zweite Geburt, ich hatte auch wieder gearbeitet. Also ich glaube, ich habe auch wirklich tatsächlich bis einen Tag vorher gearbeitet. Meine Mutter war hier, das war ganz schön. Meine Mutter war zu Besuch gekommen. Und dann, weiß ich noch, hatte ich meinen letzten Arbeitstag gehabt. Dann hatte ich so meinen ersten schönen freien Tag und hatte mich dann auch hier schön hingelegt und einfach nur ganz ruhig entspannt gemacht. Und dann am Nachmittag merkte ich so, oh, da fängt was an. Also so weißt du, ganz leichtes Ziehen, aber das ging dann in regelmäßigen Abständen. Und dann merkte ich so, na okay, da fängt was an. Und wenn man das zweite Mal schwanger ist, man achtet dann ein bisschen Zeichen oder kann sie auch ein bisschen besser erkennen. Und ich hatte dann halt am Nachmittag, das war noch gut auszuhalten, aber ich hatte dann zu meinem Mann gesagt, so, ich glaube, es ist besser, wenn wir heute uns auf den Weg in die Stadt machen, weil ich weiß dann nicht, wie es weitergeht. Also da waren wir auch noch ganz entspannt und das. Und meine Mutter war dann hier, die ist dann bei Latika geblieben. Und wir sind dann abends, also wir sind auch erst sowas um 7, 8 Uhr in die Stadt gefahren. Das war ganz witzig, als ich dann im Auto saß, dann wurde es plötzlich auch gleich, kam, ich glaube, dann war schon Auto, plötzlich wurde der Abstand dann alle 7 Minuten. Das heißt, Johanna sagte dann auch, okay, dann komm mal direkt bei mir in der Klinik vorbei, bitte. Die hat sich dann das auch noch angeguckt. Also dann waren wir gleich direkt um 11 oder so, waren wir bei ihr in der Klinik. Und dann, ja. Und dann weiß ich noch genau, dass das erste Mal bei Latika, da war ich die Einzige in der Klinik. Und bei dem jetzt, bei Suleika, kam ich wieder in der Klinik an. Und war aber noch ganz entspannt und es waren immer noch keine großen Schmerzen. Und dann, weiß ich noch, kam eine andere Mama, eine Einheimische, eine Jüngere, die hatte ihr erstes Kind. Und Johanna meinte noch so, ach, mach dir keine Sorgen, du bist vor ihr wieder raus. Weil die war dann natürlich bei der ersten Schwangerschaft, die war dann da ordentlich am, die war ein bisschen mehr im Stress. Naja, und dann bei mir passierte dann aber auch wieder zu lange nichts. Dann gab Johanna mir wieder das Wehenfördermittel, also dass es einfach ein bisschen losging. Und es ging dann auch los. Ich glaube, sowas ab 1 war ich dann richtig in den Wehen. Dann war aber das Problem, dass ich 3 Stunden lang nichts passierte. Also Johanna hat immer wieder geguckt, aber ich bin dann rumgelaufen und immer wieder so, wie nennt man das, Übungen gemacht, einfach weil das Problem war, Suleika rutschte nicht in den Geburtskanal rein. Das Gute war, wir hatten keine Panik. Ich war natürlich in Schmerzen und in Wehen. Und aber das Problem war dann nach sowas um 4 Uhr, sagte Johanna, okay, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, vielleicht auch ins Krankenhaus zu gehen, weil ich schaffe es nicht, dass sie in den Geburtskanal reinrutscht. Und dann hatten wir halt auch gesagt, sie wusste aber, dass es Suleika gut ging und deswegen waren wir auch alle super entspannt. Wir wussten, dass es dem Kind gut geht, aber sie steckte halt fest, so ein kleiner Dickkopf. Und ja, dann fing es erstmal an. Wir haben dann gesagt, das Gute war, dass Johanna konnte dann gleich auch meinen Mann übersetzen, weil ich da schon keine Kraft mehr zu hatte. Dann hatten wir hatten das Taxi, mit dem wir gekommen waren, das war auf Standby, das war draußen, wir also ins Taxi rein, um zum Krankenhaus zu fahren. Ungefähr 100 Meter von der Klinik entfernt hatten wir erstmal einen Platten mit dem Taxi. Also sind Johanna und ich in das Klinikauto reingesprungen, das da immer auf Standby von dem Geburtshaus ist, und sind mit dem Auto in das erste Krankenhaus gefahren. Und mein Mann hat in Rekordzeit mit dem Taxifahrer den Platten gewechselt und die kamen dann hinterher in das Krankenhaus. Wir waren erst im Global Hospital, das war zu der Zeit ein ganz neues Privatkrankenhaus, war gerade mal ein Jahr oder so offen und deswegen hatten wir auch gesagt, okay, dann gehen wir ins Global Hospital. Wir waren da ungefähr, ich weiß nicht, 4:15, halb fünf. Es gab keinen da, es gab einen Notkrankenpfleger in der Notaufnahme, den wir erstmal aufgeweckt haben, der konnte mit mir aber überhaupt nichts anfangen. Der Rezeptionist wollte mich nicht annehmen, weil sie keine Unterlagen von mir hatten. Und nachdem er dann nach 10 Minuten sich bereit erklärt hat, nach einem Arzt zu rufen, konnte er keinen Arzt erreichen. Das heißt, ich bin in dieser großen fancy Rezeption da rumgelaufen, habe meine Venen weggelaufen und nur die Putzfrau, in der ich dann jedes Mal vorbeilief, die sagte dann, Pole. Also das heißt, oh sorry, tut mir leid, dass du solche Schmerzen hast. Und dann nach einer 20 Minuten, einer halben Stunde haben wir dann gesagt, so, nee, wir müssen in ein anderes Krankenhaus. Also sind wir weiter. Und dann mussten wir ins nächste Krankenhaus. Das war dann das nächstbeste einheimische Privatkrankenhaus, wo wir dann sowas um 4:45, glaube ich, auftauchten. Die wollten uns erst auch nicht annehmen, weil sie auch keine Unterlagen von mir hatten oder nichts von mir wussten. Die haben mich dann nur deswegen angenommen, weil die Hebamme von dem Krankenhaus meine Hebamme seit 20 Jahren kannte und weil ich ein paar Untersuchungen bei dieser russischen Gynäkologin gemacht hatte. Und dann haben sie mich angenommen. Das Problem war halt, ich war jetzt in diesem einheimischen Privatkrankenhaus. Das heißt, meine Hebamme und ich gingen in den Kreißsaal und mein Mann musste draußen bleiben.
Ah, okay.
Und das war halt nicht geplant, es war nicht gewünscht, aber wir konnten da auch nichts machen. Und es war einfach klar, dass wenn wir in diesem Krankenhaus sind, dann müssen wir rein. Ich bin dann in den Geburtsraum, in den Kreißsaal. Und ich war zu dieser Zeit, war ich jetzt wirklich schon auch ein bisschen fertig. Ich war einfach mit der Energie und Kraft am Ende, weil ich jetzt schon 4-5 Stunden in intensiven Wehen lag. Und ja, das natürlich dann, also die hatten mich dann auch am Tropf gehängt. Und ich war dann einfach nur, weil ich dann auch, glaube ich, einfach mental wusste, okay, hier kann ich jetzt erstmal bleiben, dass ich dann auch irgendwie ein bisschen runtergefahren bin mit meinem Körper. Also ich kriegte dann irgendwie alles nur noch so ein bisschen am Rand mit. Ich weiß noch, dass das dass dann die erste Hebamme versuchten, mir zu helfen. Also weil ja Suleika immer noch nicht in den Geburtskanal gerutscht sind. Jetzt haben die Hebammen dort, dann muss man jetzt ein bisschen den Abstrich machen, dass in Afrika nicht alles nach der Norm geht. Die Hebammen haben das Kind gepusht, also die so runtergedrückt. Ich habe danach erst erfahren, dass das eine Praxis ist, die jetzt gar nicht mehr erlaubt ist. Also dass das Kind praktisch von außen versucht wird, rauszupushen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die haben meinen Bauch gedrückt oder so massiert und so versucht das Kind halt zu bewegen. Und wie gesagt, ich habe danach erfahren, dass das anscheinend eine Praxis ist, die gar nicht mehr gemacht werden soll. Das, was allerdings, es hat geholfen, weil sie haben es so geschafft, Suleika in den Geburtskanal zu kriegen. Also ihr Kopf, der war dann bereit, aber dann steckte sie wieder fest. Und dann haben sie die russische Gynäkologin, also den russischen Arzt, den haben sie Dr. Lena angerufen. Und das war ganz gutes Timing, weil es war dann 5:30 oder 5:45 morgens und sie war gerade auf dem Weg zu ihrer Sprechstunde, die sie ja immer so früh morgens macht. Und dann kam Dr. Lena, kam rein und das war, ich weiß wirklich noch, sie kam rein, guckte sich's an, nahm eine Sauglocke, holte Suleika raus und war nach nicht mal 10 Minuten wieder weg. Aber Suleika war dann draußen und ich war dann einfach ein bisschen kaputter von allen. Aber dann dadurch, dass es da jetzt in einem anderen Krankenhaus stattfand, haben mir Suleika, so wie bei Latika, sie haben mir Suleika erst auf den Bauch gelegt, aber sie haben sie dann weggenommen. Und dann, das fand ich wiederum ganz nett, sie haben als eines der ersten, nachdem sie sie gewaschen, fertig gemacht, eingewickelt haben, sie haben sie gleich zum Papa rausgebracht und dass der Papa gleich das Kind sehen konnte. Ja. Und ich konnte mich dann ein bisschen ausruhen auf dem Bett, aber mein Mann durfte halt immer noch nicht rein. Ich habe ihn kurz gesehen. Ich bin kurz raus, soweit ich noch laufen konnte, bin ich kurz zu ihm raus und wir hatten dann noch beide eine kleine Minute zusammen mit Suleika, aber dann musste ich mich halt erstmal erholen und er ist dann nach Hause gefahren, hat seine Mutter geholt und dann holten sie mich 2 Stunden später ab.
Okay. Bei der Sauglocke mit Dammschnitt oder Dammriss oder ging das ohne?
Ohne. Oh, also super. Ich habe bei keinem meiner Geburten irgendwelche Risse oder sonst irgendwas gehabt. Also da hatte ich auch Glück. Und ich glaube, das war einfach, das Gute war, dass die ganze Vorarbeit, die ich durch meine Wehen und die Hebammen dort und meine Hebamme, diese ganze Vorarbeit, deswegen war das dann wirklich, Dr. Lena, die musste dann nur noch das Ende machen, sozusagen. Also das ging dann sehr schnell.
Super. Und wie war die Stillbeziehung bei euch beim zweiten Kind?
Auch gut. Auch genauso, also das hat überhaupt keine Probleme da gegeben. Sie war auch sehr schneller, es ging sogar schneller bei ihr als bei Latika. Aber dann auch, und mit Suleika, glaube ich, habe ich dann auch 16 Monate lang habe ich sie noch gestillt.
Schön. Dann kommen wir direkt zur dritten Schwangerschaft. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war dann wenigstens die Geburt wahrscheinlich auch während Corona. Da kannst du ja vielleicht dann auch kurz ein bisschen erzählen, wie Corona auf Sansibar war.
Ja, es war, ja, Lamin, also mein Sohn Lamin, der wurde mein Corona-Baby. Das war natürlich nicht geplant. Also das Witzige war erstmal bei Lamin war, wir waren von Ende 2016 bis Mitte 2019 waren wir in Deutschland. Und wir sind dann August 2019 sind wir nach Sansibar zurück. Was ich nicht wusste, war, dass ich, als ich nach Sansibar ankam, dass ich schon schwanger war. Und ich habe tatsächlich, ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich ich da nicht mehr drauf geachtet habe, weil ich kam zurück nach Sansibar. Ich kam 6 Wochen vor meinem Mann auch zurück mit den Kindern. Er kam später. Und ich weiß nicht, ich kam hier an und plötzlich das ganze Essen hat mir nicht geschmeckt. Und ich dachte so, warum mag ich das Essen denn nicht? Mit dem ganzen Reis und das Gewürzreis und Reis und Bohnen, das war wieder alles so, ich mag das alles nicht. Hatte plötzlich wieder, wie jede Schwangerschaft, hatte ich plötzlich wieder Heißhunger auf Cola. Das war ganz, ganz schlimm. Und es war so witzig, weil ich die ganze Zeit irgendwie, alles, mein ganzer Körper zeigte die ganze Zeit Anzeichen. Und aus irgendeinem Grund habe ich jedes Mal, wenn ich dachte, oh, vielleicht bin ich schwanger, habe ich sofort, ich weiß bis heute nicht warum. Und es war dann tatsächlich erst, als mein Mann 6 Wochen später wiederkam und er sagte so, Sine, du bist anders, können wir jetzt, und dann wir rausfinden, dass meine beste Freundin auch schwanger war und er dann sagte so, jetzt wird's aber Zeit, kannst du bitte jetzt mal zum Arzt gehen und gucken, was da los ist. Und so habe ich meine dritte Schwangerschaft tatsächlich erst festgestellt, als ich schon 16 Wochen war. Also im 4. Monat erst mitgekriegt, dass ich tatsächlich schwanger war.
Oh, wow.
Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich sämtliche Anzeichen einfach abgewiesen habe, obwohl mein Körper mir die ganze Zeit sagte, so hier, Sine, du hast noch ein, da kommt jetzt Nummer 3 gerade.
Ja, und hattest du nach deiner zweiten Schwangerschaft, hattest du dann deinen Zyklus schon zurückbekommen oder noch nicht? Und deswegen hast du dir da keine Gedanken gemacht, dass du deine Tage...
Naja, das kommt jetzt noch dazu, dass ich hatte zwischendurch auch so verhütet. Und ich hatte durch Stillen und Verhütung und Hormonen durcheinander durch die Verhütung, weil ich das Stäbchen hatte, ich habe in den letzten 7 Jahren fast, ich glaube, ich hatte nur 3 oder 4 Mal insgesamt meinen Zyklus wirklich. Also alles wegen Schwangerschaft, wegen Stillen und dann auch wegen Verhütung zwischendurch, dass ich tatsächlich die letzten Jahre kaum Zyklus und deswegen auch nicht. Und ich glaube, das Stäbchen hatte ich rausnehmen lassen wegen der Hormone, weil mir das den Hormonhaushalt zu sehr durcheinander gebracht hatte. Aber ich hatte halt auch meine Blutung noch nicht wieder oder meine Periode noch nicht wiederbekommen. Deswegen konnte ich die Periode war nie mein Anzeichen irgendwie gewesen, außer bei der ersten Schwangerschaft, sondern das kam immer durch andere Anzeichen.
Verstehe, das macht Sinn. Ja. Okay, das heißt dann Schwangerschaft in der 16. Woche.
Ja, da war ich dann bei Johanna wieder und habe gesagt, hier Johanna, Nummer 3 kommt. Und dann hat sie den Geburtstermin ausgerechnet und leider die erste blöde Nachricht war, Sine, sorry, das kommt Mitte April zur Welt, da bin ich auf jeden Fall in Deutschland, da bin ich nicht hier. Du musst dir jemand anderes suchen, der das Kind zur Welt bringt. Und das war natürlich erstmal ein bisschen schade, weil ich gerne natürlich eine Wiederholung von der ersten Geburt gehabt hätte. Ich hatte gehofft, dass nach Suleikas Erfahrung ich dann wieder so eine schöne Geburt haben könnte wie die erste. Aber sie sagte dann, sorry, ist keine Chance, weil der Geburtstermin war 15. April und sie wusste, dass sie Ende März fliegt und erst Ende April wiederkommt. Und aber es gab zu der Zeit mittlerweile es gab einen Arzt, das war ein sansibarischer Arzt, der aber lange Jahre im Ausland trainiert und seine Klinik also lange im Ausland gearbeitet hatte. Und das war so jetzt der Arzt geworden, wo alle Expats, die hier Kinder zur Welt bringen, das war so die erste Wahl von den Expats. Und da bin ich dann auch regelmäßig zur Untersuchung gegangen und ich wollte bei ihm sein, damit ich nicht so wie beim letzten Mal, dass wenn etwas passiert, dieses Krankenhaus mich auf dem Kicker hat. Also dass die dann von mir Bescheid wissen, dass das nicht so komplett, dass ich da nicht wieder von Krankenhaus zu Krankenhaus rennen muss.
Ja.
Und deswegen habe ich die Untersuchung auch regelmäßig bei ihm gemacht. Die vorletzte Untersuchung war dann natürlich, Corona wurde bei uns ja erst Mitte März ein Thema, also in Europa war das ja schon Februar oder so, also Januar, Februar fing das ja schon alles an und bei uns wurde dann Mitte März, war als die ganzen Flüge gestrichen wurden, alle Touristen nach Hause geflogen sind und die Schulen dicht machten. Und dann war auch das, aber also jeder, der sich ein bisschen mit Tansania in den letzten Jahr beschäftigt hat, wir wurden ja ein bisschen das geheiligte Land für die ganzen Corona-Leugner, im Sinne von, dass ja bei uns Corona kein Thema war und nichts gemacht wurde. Das war jetzt am Anfang im März noch nicht so, als ich die letzte Untersuchung machte, da hast du dann auch gemerkt, dass die im Krankenhaus, die haben dann auch darauf geachtet, dass man ein bisschen Abstand macht und dass man nicht mehr mit so vielen Leuten auftaucht, weil hier ist es ja gang und gäbe, dass die halbe Familie mitkommt zur Untersuchung oder zu Geburten.
Ganz kurz noch zu den Untersuchungen, hatte ich bei den vorigen gar nicht gefragt, wie ist denn das mit den Ultraschalluntersuchungen, wie viele bekommt man da so in der Schwangerschaft?
Also das kommt wirklich darauf an, wo man zur Untersuchung geht, weil ich habe zum Beispiel bei den ersten 2 Schwangerschaften höchstens 2, glaube ich, gemacht, Ultraschall, 2 bis 3. Als ich dann bei diesem Arzt bei der 3. Schwangerschaft die Untersuchung machte, der hat jedes Mal, also jeden Monat hat er einmal Ultraschall nachgeguckt.
Okay.
Und der hat das dann ein bisschen regelmäßiger gemacht. Und das war nämlich auch noch ganz witzig, weil im Februar, Mitte Februar hatte ich meine eine Untersuchung und im Februar sagte er mir, es wird ein Mädchen und wir haben uns einen Monat lang gedacht, dass wir ein 3. Mädchen kriegen und uns beinahe in die Haare bekommen, weil wir uns nicht auf den 3. Mädchennamen einigen konnten. Und dann kam aber Mitte März die nächste Untersuchung und dann war es eindeutig, dass ich da einen Jungen hatte. Also da konnte man sehr gut sehen. Jetzt sagt man natürlich, man hat keine Präferenz, aber bei uns war es dann nach 2 Mädchen hatten wir dann schon natürlich gehofft, dass es jetzt ein Junge wird. Und das war dann halt, machte es irgendwie, wir hätten ein 3. Mädchen natürlich auch sehr gerne gehabt. Aber es war dann, dass das 3. Kind dann noch ein Junge wird, das war ein bisschen sozusagen perfektes Glück zum Ende.
Ja, und genau, du hast gesagt, es wurde schon ein bisschen mehr darauf geachtet, vielleicht Abstand zu halten, Corona-bedingt, aber hatte sozusagen, wie war denn dann der Plan auch für die Geburt und hatte Corona irgendeinen Einfluss auf euren Geburtsplan?
Also ich beantworte jetzt das zweite Mal erst. Nein, Corona hatte gar keinen Einfluss auf unseren Geburtsplan. Ich hatte ja diese Klinik gewählt, weil ich wusste, dass ich da, also da hätte auch mein Mann reingehen müssen. Ich muss jetzt, das scheint jetzt auch eine komische Begründung zu sein. Ich hatte allerdings immer Bedenken, weil das teuer war. Und dadurch, dass wir hier ja, also es gibt eine Grundversorgung, aber wenn man jetzt privat geht, dann kostet das alles Geld. Und jetzt ist es also da, eine normale Geburt bei ihm hätte uns jetzt 300 € gekostet, glaube ich, was jetzt nicht sich nach viel Geld anhört. Es war für mich schon wesentlich mehr Geld, weil bei Dr. Johanna, also bei der Hebamme Johanna, Latikas Geburt zum Beispiel, der offizielle Preis in der Geburt, in dem Geburtshaus für Einheimische ist 2000 Schilling. Das ist das Äquivalent zu 70 Cent. Das ist der Preis für die Einheimischen. Ich habe 20 € bezahlt, also ich habe mir eine Donation, eine Spende gegeben. So, jetzt wenn du aber in ein Privatkrankenhaus gehst, musst du natürlich für die Leistung bezahlen, die du hast. Und da war dann schon bei 200-300 € war es, wenn wir hier nicht jetzt die Einkommensverhältnisse von Europa haben, war das schon ein bisschen happig. Und ich weiß nicht, warum es war, denn es war auch ich, weil ich immer noch von dieser ersten Geburt mit diesem ganz simplen Geburtshaus oder Klinik mit einer Hebamme immer noch davon träumte, war das dann auch und diese Finanzen mich zu der Zeit auch irgendwie ein bisschen kirre machten, war es dann am Ende, hatte mein Mann über seine Familie, die hatten dann eine einheimische Hebamme, also Krankenschwester Hebamme, sie ist kein richtiger Doktor, aber auch eine Hebamme, und da war das dann auch so, naja, mit der können wir es machen, und das ist dann, da kann dann mein Mann wieder dabei sein, also hätte er bei dem anderen Krankenhaus auch. Aber das war dann auch halt irgendwie simpler, einfacher und günstiger. Also ohne, dass ich jetzt das Geld den Hauptgrund machen wollte, aber aus irgendeinem Grund haben wir dann zum Schluss wieder entschieden, nein, wir machen es lieber wieder einfacher, simpler. Wir brauchen nicht dieses fancy Krankenhaus, solange es nicht sein muss. Und da so ist es dann auch im Endeffekt so passiert, dass wir dann, wir hatten Jambian, ich hatte hier lange gewartet, dass die Geburt sich ankündigte, das dauerte aber. Die letzten 3 Tage waren wir in der Stadt gewesen und warteten. Und ja, wir waren dann in der Stadt bei meinem Schwager im Haus gewesen. Und dann, ja, dann kam am Sonntag, am Ostersonntag letzten Jahres. Ja, genau, das war noch so, inwiefern Corona dann auch eine Rolle spielte. Es war denn, wir hatten keine richtig bestätigten Fälle. Also wir hatten nur sehr vereinzelte bestätigte Fälle in Sansibar. Ich weiß aber noch genau, dass wir waren Donnerstag in die Stadt gefahren und lebten so, also waren da in einem Haus, was am Stadtrand war. Und dann hieß es, am Freitag gab es den ersten bestätigten Fall bei Einheimischen, 1 Kilometer rechts die Straße runter. Am Samstag wurde dann der zweite Fall bestätigt, das war 1 Kilometer in die andere Richtung. Und du hattest dann ein bisschen so, okay, jetzt fangen hier die Fälle an und wir sind mitten in der Stadt. Und für uns war das ein bisschen mehr so, okay, weil wir ja nicht wussten, wie es sich entwickelt. Wir waren nur ein bisschen so, okay, es wäre jetzt ganz gut, nicht zu lange in der Stadt zu bleiben, weil wir hier auf dem Land, im Strand, wo wir wohnen, ist das alles ein bisschen sicherer, weil du da mehr Abstand hast. Und in der Stadt afrikanisches Getümmel, wenn so eine globale Pandemie da jetzt plötzlich ein Thema wird. Es war dann irgendwie schon ein bisschen so, es waren halt nur einzelne Fälle, aber wir waren schon so, wie wird jetzt Zeit? So, Lamin, kannst du jetzt mal bitte rauskommen? Und dann am Sonntag ging es auch los. Und dann hatte ich die wohl kürzeste Geburt, die man sich vorstellen kann.
Wie viele Stunden hat es gedauert?
Also um 11, 12 Uhr morgens fingen ganz leicht die Wehen an. Das war aber noch wirklich gut auszuhalten. Um 4 Uhr wurde es so, dass ich zu meinem Mann sagte, so, okay, können wir jetzt mal den Taxifahrer bitte rufen, weil ich würde jetzt gern langsam mich auf den Weg in ein Krankenhaus machen oder in die Klinik, wo auch immer sie ist. Wir sind um 5 Uhr, glaube ich, losgefahren, haben auf dem Weg, sind noch quer durch die Stadt gefahren, weil wir sie noch einsammeln mussten. Also mussten wir erst noch die Hebamme bei ihr zu Hause einsammeln, sind dann mit ihr zur Klinik. Das dauert ein bisschen 3/4 Stunde und bei mir wurden halt da die Wehen immer heftiger. Wir sind um 5:45 an der Klinik angekommen und Lamin wurde um 6:35 geboren. Also 45 Minuten.
Ja, wow. Eine
halbe Stunde, 45 Minuten war das dann, also die richtige Arbeit, wo das dann richtig. Allerdings hat sich dann auch, glaube ich, bestätigt, dass was, also ich weiß nicht, ob das nur gefühlsmäßig ist, aber dadurch, dass es nur eine 3/4 Stunde war, habe ich das Gefühl, es tat mehr weh als die anderen beiden Geburten. Also es sagen auch einige, dass je schneller es geht, denn der Schmerz noch intensiver ist.
Ja, weil sich da einfach in kurzer Zeit ja sehr viel mehr tun muss.
Ja.
Okay, das heißt, auf jeden Fall. Dann hattet ihr wieder die Geburt zu dritt, dein Mann konnte dabei sein.
Mhm. Und das war tatsächlich schön. Und was jetzt ganz interessant war, das nur noch, um ein bisschen was von der Kultur hier zu erzählen oder wie das hier ist, ist ein bisschen das Wochenbett oder die Nachsorge.
Ja.
Wenn nämlich bei Latika und Suleika, bei Latika weiß ich noch, ich war gerade mal eine Stunde oder so noch im Krankenhaus und wurde dann schon nach Hause geschickt. Also ich glaube, Latika war 1,5 Stunden alt, als wir schon im Taxi nach Hause zu der Mutter von meinem Mann, also zu meiner Schwiegermutter waren. Das war bei Suleika, war es auch noch. Bei Suleika war ich, glaube ich, 2-3 Stunden im Krankenhaus und wurde dann nach Hause gebracht. Es war dann schon ganz interessant zu sehen, weil nämlich bei Lamin wurde uns schon gesagt, ihr müsst noch mindestens 8 Stunden hier bleiben, dann könnt ihr nach Hause. Also das heißt, da bin ich tatsächlich, und mein Mann durfte aber bleiben. Das war sehr nett, weil keine andere Geburt stattfand, konnte er auch die ganze Nacht noch bei mir und Lamin bleiben, in dem Zimmer. Aber da hatte sich jetzt mittlerweile geändert, dass sie die mindestens 8 Stunden noch im Krankenhaus behalten und du nicht sofort nach Hause geschickt wirst. Und das war auch bei meiner Freundin, meine beste Freundin, die hatte 6 Wochen später ihr Kind, und bei der war das auch so, sie rechnete nachher auch nach, und bei ihr war das auch so, dass sie dann 8 Stunden gehalten wurde. Und was ich nämlich so interessant finde, jetzt habe ich keine Vergleichswerte zu Deutschland, aber natürlich so, wie ich von meinen Freunden in Deutschland höre, ist, ich glaube, in Deutschland ist es ja gang und gäbe, dass man dann so noch 2-3 Tage im Krankenhaus bleibt, und dann, oder zumindest zur Beobachtung ein paar Tage. Und hier wird das halt von der Familie übernommen. Also bei Latika, weil es mein erstes Kind war, da war ich ja dann gleich zu Hause, war ich eine Woche lang bei meiner Schwiegermutter. Und da muss ich sagen, das Wochenbett, das wird hier noch richtig ernst genommen im Sinne, in dieser ersten Woche, ich habe nichts machen müssen. Das Einzige, was ich gemacht haben muss, war zu schlafen und mein Kind zu stellen. Und ansonsten hat die Familie meines Mannes alles für mich gemacht. Die haben meine Wäsche gewaschen, die haben mir ständig was zu essen hingepackt, die haben alles organisiert, die haben alles. Also ich musste wirklich nicht, die haben mir so den Rücken freigelegt und alles für mich gemacht, damit ich mich ganz auf mein Kind konzentrieren konnte.
Oh, sehr schön, so soll es sein.
Das war eine wundervolle Erfahrung, das zu sehen. Das hätten sie auch gemacht bei der zweiten und dritten. Bei der zweiten, als Suleika geboren wurde, haben sie es nicht gemacht, weil meine Mutter hier war. Deswegen wurde akzeptiert, dass ich nach 2 Tagen in der Stadt nach Hause wollte. Und bei Lamin hätten sie es, glaube ich, gerne gemacht, also bei der dritten Geburt. Aber das war ein bisschen wegen Corona, waren halt mein Mann und ich nur so nach 2 Tagen, nee, wir wollen nach Hause. Also 2 Nächte waren wir, glaube ich, noch in der Stadt. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen nach Giambiani, wir wollen zurück nach Hause. Wir wollen das hier nicht zu lange bleiben. Ne. Und da wird das Wochenbett noch richtig, richtig hochgenommen. Und ich sehe das jetzt auch immer noch so, also wenn Leute Kinder haben, man sieht, es gibt auch noch das fand ich ganz witzig, weil das dann auch mit Corona zusammen ist. Nur, wir haben ja von Europa ein bisschen das mitgekriegt, und dann ging ja ihr seid ja alle dann in Quarantäne, nicht in Quarantäne, also entweder muss man in Quarantäne oder man musste halt Abstand halten und diese Sachen. Und jetzt, ich habe 3-mal das mitgemacht von der Kultur her. Das ist, glaube ich, noch von der islamischen Kultur. Also ist wieder islamische Kultur, obwohl es früher auch in anderen Religionen gang und gäbe wäre, ist das Wochenbett mit den, für 6 Wochen soll, die ersten 6 Wochen soll das Kind und somit auch die Mutter nicht das Haus verlassen.
Genau.
Und das heißt, man bleibt 6 Wochen lang drin. Und das wird hier noch richtig, richtig ernst gemacht. Ich fand das ganz witzig. Mit Latika war ich noch ein bisschen so, warum? Ich will nicht, warum? Ich schränke mich nicht in meiner Freiheit. Wenn ich raus will, dann lass mich raus. Ich habe sogar akzeptiert, dass sie das mit dem Kind nicht wollten. Und ich habe bei Latika auch, ich glaube, 2-mal bin ich nur für eine halbe oder eine Stunde raus an den Strand gegangen oder so. Ansonsten sind wir auch wirklich zu Hause geblieben und haben diese 6 Wochen Quarantäne oder Wochenbett gemacht. Als Suleika geboren wurde, meine Mutter auch hier war und wir waren gerade in unser eigenes Haus gezogen, da hatte ich mich schon richtig drauf gefreut. Da wusste ich so, oh, ich werde jetzt erstmal 6 Wochen ganz entspannt zu Hause bleiben und nichts machen. Und das fand ich dann richtig schön. Und dann bei Lamin, letztes Jahr war das halt so witzig. Ich kriegte dann aus Europa, kriegten wir mit, oh, Quarantäne und Leute müssen drin bleiben. So. Und das war zur selben Zeit, ich wusste die ganze Zeit, ab Mitte April, ich würde für 6 Wochen sowieso wieder in Quarantäne oder im Wochenbett, ich würde nicht das Haus verlassen. Und während die ganze Welt gezwungenermaßen sich ein bisschen bedeckt halten musste, war es für mich schon ein halbes Jahr vorher schon klar, dass ich mich für 6 Wochen ein bisschen zu Hause halten würde. Und das fiel dann halt genau in die Zeit, wo es keine Touristen mehr gab. Bei uns fing die Regensaison an. Wir hatten zur selben Zeit auch noch Ramadan. Also wir hatten wirklich so eine ruhige Zeit hier für 2-3 Monate, was aber total schön war. Also wir haben nicht Isolierung gemacht, wir waren nicht in Isolation. Es kamen den ganzen Tag Leute vorbei. Ich hatte ständig Kinder im Garten, die mit meinen größeren Kindern gespielt haben. Aber es war einfach nur eine schöne Zeit, weil wir die ganze Familie zu Hause waren, gezwungenermaßen. Ich freiwillig, die anderen auch ein bisschen reduzierter Umgang, weil halt nichts offen war, alles zu.
Ja, ja, schön. Ja, für die, die es vielleicht nicht wissen, das Wort Quarantäne kommt ja auch davon, dass es 40 Tage sind, was ja ungefähr 6 Wochen sind. Also die 6 Wochen wären 42 Tage. Ja. Ach ja,
und
schön.
Und ich war früher auch bei anderen Kulturen gang und gäbe. Also das hat man gehört, aber das hat halt in der westlichen Welt, haben wir das nach und nach irgendwie vergessen und abgestellt und nicht mehr allzu wichtig betrachtet. Aber ich glaube aber auch in der christlichen Religion war das gang und gäbe. Oder früher auch, das war schon akzeptiert, das Wochenbett, das wurde viel, es heißt ja auch nicht, wie meine Schwester immer so schön sagt, es heißt nicht umsonst Wochenbett, man soll für Wochen noch im Bett bleiben, um sich zu, und dann finde ich das halt witzig, dieses Quarantäne, ja, Quarantäne kommt von 40, 40 Tage, und das sind 6 Wochen, und das finde ich dann auch sehr witzig, wie sie das aus verschiedenen Kulturen immer wiederholt und auch gang und gäbe ist, wie dieses 2 Jahre Stillen.
Ja, ja, ich habe persönlich auch mein Wochenbett sehr zelebriert. Ich war nicht nur im Bett und nicht nur zu Hause. Ich bin ein bisschen rausgegangen zum Spazierengehen, aber habe mir auch die 6 Wochen tatsächlich genommen.
Ja, das ist auch gut so. Und ich finde auch, ich finde, da wird teilweise jetzt viel zu viel Druck oder auch, also oder freiwillig, wenn ich höre, wie andere Freundinnen oder Bekannte dann sagen so, ja, nee, irgendwann brauche ich ja dann meine Zeit. Also nach 3 Wochen habe ich die Kinder dann auch beim Babysitter. Und ich so, geht nicht. Also hier hätte ich das sowieso überhaupt nicht machen dürfen, weil natürlich, ich lebe in einer anderen Kultur. Und ich glaube, mein Mann hätte das überhaupt nicht gut gefunden, wenn ich da jetzt irgendwie mit 3, 4 Wochen schon abends weggehen möchte oder so.
Ja. Also. Ja, spannend. Sine, vielen, vielen Dank, dass du uns auf diese Reise nach Sansibar mitgenommen hast. Ja, war echt super spannend. Vielen Dank.
Ja, kein Problem. Danke, dass es euch interessiert.
Das waren die Geburtsgeschichten von Sine. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann würde ich dich bitten, den Podcast zu abonnieren. Dann werden dir nämlich auch in Zukunft alle Folgen immer direkt angezeigt. Außerdem hilft es mir, wenn ich mehr Subscriber, also Abonnenten für den Podcast habe, dass ich einfach in den Ranking der Podcasts-App höher rutsche. Und dafür ist auch noch hilfreich, wenn du mir eine Bewerbung schreibst oder mir Sterne dalässt. Über beides freue ich mich. Bei Spotify kannst du direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen und bei Apple Podcasts kannst du 3, 4 Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gefällt und du ihn anderen Frauen empfehlen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.